Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Wenn es dann an die Umsetzung geht, dann seid ihr lösungsoffen, sehe ich das richtig?
Also, was meinst du mit lösungsoffen?
Ja, also ihr habt jetzt die Prozesse aufgeräumt, das soziale Umfeld geklärt, sag ich mal so, überklammert. Und dann geht es darum, die Digitalisierung technisch umzusetzen.
Ja, da haben wir gar keine Kompetenz. Also das, also wir müssen die halt sozusagen, wenn wir uns vorstellen wollen, was sind Effekte, die man sich einhandelt, in Anführungszeichen, oder was sind auch Probleme, die man damit tatsächlich gelöst bekommt, müssen wir es natürlich so weit verstehen, dass wir darüber in der Organisation uns verständigen können. Aber die eigentliche technische Umsetzung, da haben wir gar keine Kompetenzen und machen das auch nicht.
Das heißt, dann habt ihr dann zusätzlich noch die Schnittstelle hin zu dem, der es umsetzt. Entweder intern, wenn die
Kompetenzen vorhanden sind, oder extern. Genau, wenn wir in der Phase des Projektes noch dabei sind oder schon, je nachdem, wann wir dazu kommen, dann gibt es die. Aber das sind auch oftmals verschiedene Schritte. Ja, also das ist sozusagen entweder im Vorfeld ist oder häufiger im Nachhinein oder dass sich das so rollierend bewegt, ja, dass bestimmte Dinge parallel passieren oder genau. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so ganz sagen, aber genau, oft ist es, wenn ich jetzt so mal gerade im Kopf durchgehe, die Projekte, an die ich so denke, dann ist es häufig so gewesen, dass eigentlich das eigentliche Digitalisierungsprojekt so im Verständnis der Organisation als abgeschlossen galt. Und es aber dann eben noch diese Restreibereien oder Reibungsverluste gab, von denen ich sprach. Und das ist dann auch gar nicht so, dass danach unbedingt an der Digitalisierung was geändert werden muss. Ne? Also so diese Folgeschmerzen der Digitalisierung, die sind dann oft gar kein neues Digitalisierungsprojekt, sondern oftmals sind das dann tatsächlich Organisationsentwicklungsprojekte, wo dementsprechend dann auch diese Schnittstelle zu den IT-Entwicklern entfällt, ja, weil das dann gar nicht mehr im Fokus ist sozusagen. Ja.
Das heißt, das Tool, nennen wir es mal so, ist schon da. Es gibt ein Akzeptanzproblem, beziehungsweise das Ergebnis ist halt nicht das, was man sich wünscht. Und da kann es durchaus sein, dass ihr, ohne das Tool dann nochmal anzugreifen oder erweitern zu müssen, eine Lösung herbeiführt.
Ja, genau. Also vorstellen kann man sich das, und das ist halt immer dann der Fall, also das ist jetzt ja auch nur so ein schmales Beispiel gewesen, aber wenn es sozusagen darum geht, also diese Frage, wer gewinnt, wer verliert oder also wer hat eigentlich so Reputationsgewinne oder Verluste, nicht? Dann ist das oft eine Sache, die mit dem Tool ja nur noch indirekt etwas zu tun hat oder wo man sagen kann, gut, wenn das Tool halt da ist, ist es da und es wird jetzt nicht reichen, das rauszunehmen, nur damit die alten Statuslagen wiederhergestellt werden. Und dann ist, also dann hat man ein anderes Organisationsentwicklungsthema. Oder was natürlich auch vorkommt, ist, also die eine Sache ist, die mit Digitalisierung passiert, ist ja, dass man etwas Neues lernen muss, also im Zweifelsfall auch neue Abläufe, also mindestens, also selbst wenn sie sozusagen, wenn man sie aufzeichnen würde, gleich blieben, aber man hat eine andere Umgebung, in der man diese Abläufe abwickelt. Aber die andere Sache ist eben das Verlernen des Alten, nicht? Und sozusagen, wenn es immer noch schneller ist oder sich schneller anfühlt oder gemütlicher anfühlt oder was auch immer, den zuständigen Kollegen, die zuständige Kollegin anzurufen, anstatt ein digitales Tool zu nutzen, dann entstehen so Parallelwelten. Ja? Also dann gibt es sozusagen nicht mehr das digitale Tool, in dem die gesamte Wahrheit in Anführungszeichen versammelt ist, sondern es gibt diese parallelen Wissensbestände, die in den Köpfen Einzelner sind oder auf Papier Notizen vorhanden sind. Und das ist dann eben auch eigentlich ja kein technologisches Problem, sondern eher ein Organisationsproblem. Ja, also dann ist die Herausforderung für die Organisation, wie sie es hinbekommt, diese Wissensbestände zusammenzuführen, also zu verlernen, wie man das früher gemacht hat. Ja, und nicht nur das Neue zu lernen, das Alte auch verlernen. Und das ist dann wieder ein Thema, was eigentlich ein genuines Organisationsthema ist. Ja, also wie wird man das los? Warum wird man es noch nicht los? Ja, also was sind so Zusatzgewinne? Ne? Und dann kann es sein, ja, es ist eben nicht nur, dass ich dem Kollegen sage, was er jetzt an Informationen braucht, sondern man spricht dann auch so noch ein bisschen. Ja, und diese Zufallskontakte oder diese Kontaktgelegenheiten entfallen dann, wenn man das über ein digitales Tool abwickelt. Und wenn man das verstanden hat, dann ist man halt in einem ganz anderen Themenfeld und man denkt über ganz andere Möglichkeiten nach, das zu lösen oder da Kompensation zu schaffen, als wenn man jetzt rein in diesem Kosmos digitales Tool anpassen oder so, ja, weil es nicht funktioniert. Und es funktioniert aber gar nicht, weil das Tool schlecht ist oder inadäquat, sondern weil die Organisation darum sozusagen ein bisschen ruckelt.
Genau. Ganz spannend, ja. Mir sind ganz viele Beispiele eingefallen. Ganz, also wenn wir bei haptischen Themen bleiben, ist das ganze Papierdokumente-Thema. Einerseits, das war ja schon lang vor dem klassischen Digitalisierungsthema, dass man die Schreibtischdrucker reduzieren wollte auf Stockwerkdrucker etc. Was ja technisch kein Thema ist und die paar Meter gehen sicher niemanden schaden. Was man auch wegen Datensicherheit mit diversen Lösungen abbilden kann. Das sind so die Argumente, die dann immer vorgeschoben waren. Ja, da muss ich ja immer aufstehen, da muss ich ja, und da kann ja jeder sehen, was ich drucke und so weiter. Aber in Wahrheit, das Thema dahinter war, dass der Drucker am Schreibtisch ein Statussymbol war. Ne? Wer hat denn einen? Wie groß ist er? Wer darf Farbe drucken und so weiter? Und das sagt ja niemand, oder? Also die wenigsten, die meisten ist ja das erstens nicht bewusst, zweitens, wenn es nicht bewusst ist, wollen sie es nicht sagen, weil es doch irgendwie ein bisschen schräg oder peinlich ist. Ja. Da kommst du als technischer Anbieter ja lange nicht drauf, warum die Leute nicht zu einem Abteilungsdrucker gehen wollen.
Ja.
Oder das andere Thema, wo du sagtest, das alte Verlernen, immer noch bei manchen Thema ist, diese Migration hin zu einem papierarmen Büro. Wir haben das vor, also nachher in 10, 15 Jahren oder was gemacht. Und damals habe ich zu den Leuten schon gesagt, wir müssen jetzt durchhalten, so lange durchhalten, bis wir mehr Akten im digitalen Archiv haben als im Papierarchiv. Weil es war aus organisatorischen Gründen jetzt nicht sinnvoll und möglich, alles da durchzuscannen. Das heißt, solange es noch nötig ist oder solange noch die Papierakten in der Reichweite sind, weil es halt nötig ist, weil man keine von einem halben Jahr irgendwelche Lieferscheine braucht, wird das Digitale mühsam wirken. Weil zu der Zeit hat man noch viel Papier bekommen, hat man es kennen müssen, das ist ja also viel mehr Aufwand, als wenn ich es einfach ablege. Und der Zeitpunkt ist gekommen, irgendwann haben wir dann tatsächlich das Papier nicht mehr in Reichweite gehabt, weil es schon so lange zurücklag und das war dann halt im Archiv, irgendwo im Keller oder im Außenlager. Und dann habe ich mich innerlich so gefreut, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich tatsächlich einen Ausdruck, jetzt muss ich da wieder im Archiv suchen gehen, das wäre doch so fein, wenn ich das jetzt am Bildschirm hätte. Mhm. Und davor hieß es genau umgekehrt. Nicht? Also viel einfacher, ich nehme den Ordner raus, Gewohnheit, blätter da, was in Wahrheit viel mehr Zeitaufwand ist, weil man halt das Alte noch gewohnt war und das Neue, welchen Begriff gebe ich jetzt im Suchfenster ein und so weiter, eben noch nicht so routiniert drinnen war. Ja. Also es ist eine gewisse, finde ich jetzt, also ein Aushalten, Durchhalten, eine nötige Motivation, damit die Leute weitermachen. Weil das ist eigentlich die kritischste Phase, finde ich. Jetzt ist es eingeführt und dann sagen die Leute, nein, das ist zu umständlich, wir lassen das wieder. Ja. Und dann kannst du schon vorgeben, als Chef kannst du da die Machtkeule auspacken oder sonst was. Aber du bist dann in einem Konflikt, der sehr schädlich ist. Ne?
Ja. Ja, aber das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, glaube ich, dass man sehen muss, also an welchen Stellen braucht es eigentlich jetzt irgendwie eine Intervention, ein Nachschärfen oder strukturelle Anpassung und an welchen Stellen wird es sich einfach über die Zeit zurechtruckeln. So, ne? Und meine Erfahrung ist auch, dass das halt, also dass es Fälle gibt oder so Aspekte gibt, bei denen genau das passiert, wo man sagen muss, also wir müssen den Dingen auch Zeit geben und da ist Ungeduld eigentlich das Hauptproblem. So, und die zu erkennen und da dann auch die Geduld zu haben und sich die Zeit zu geben selber und sie zu unterscheiden von den Fällen, wo es nicht reicht, sondern wo es mit der Zeit vielleicht einfach nur noch schlimmer wird. Das ist eigentlich so ein bisschen die Kunst oder das Geheimnis, wenn man das gut hinbekommt.
Wie sehr nimmst du dann die, nehmen wir es mal allgemein, Entscheider in die Pflicht? Also, das heißt jetzt, wenn kleinere Organisationen Eigentümer, Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, die sind ja mal oft nicht direkt in der Umsetzung drin,
ja.
Also in der Projektumsetzung, haben sie aber irgendwann mal entschieden, möglicherweise auch nur aufgrund von Abwägungen, von Argumenten und jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ja. Weil sie im Prozess nicht drin sind. Und dann ernten sie ja natürlich auch diverse, entsprechend unterschiedlich ausgeprägte Rückmeldungen aus dem Team, ja. Nicht? Also Widerstände und so weiter. Mhm. Welche Rolle müssen Sie da einnehmen und oder wie sehr müssen Sie überhaupt eine Rolle einnehmen in dem Bereich?
Ja, das hängt auch ein bisschen davon ab, was, also wie Sie selber Ihre Rolle verstehen oder was so der Anspruch ist, ne? Also ein bisschen ist so die Frage zwischen, zwischen Kontrolle und Autonomie, wenn man so möchte. Ja? Also man, ich war in Projekten, wo die, also wo einfach sehr klar war, es muss irgendwie funktionieren. Aber im Prinzip seid ihr es, die zusammenarbeiten müsst, also müsst ihr auch klären, wie es funktionieren kann. Und dann haben wir viel mit den Teams gearbeitet oder mit den, also den Abteilungen oder den Projektteams dafür gesorgt, dass die sich sozusagen durch uns moderiert über die richtigen Fragen verständigen und quasi miteinander aushandeln, wie die Arbeit, die Zusammenarbeit erfolgt und aussieht. Ne? Und wichtig ist an der Stelle einfach nur, und das ist so die Mindestrolle der Entscheider, dass sie dieses Mandat vergeben und dass man sozusagen genug, ja, wie soll ich das jetzt nennen, genug Prozessautorität hat, in Anführungszeichen, damit man diesen Prozess durchführen kann. Ne? Also, dass Leute verfügbar sind, dass sozusagen Termine in Kalender kommen und so weiter. Das ist natürlich eine Sache, die häufig so eine gewisse hierarchische Stützung braucht, wo man sagen muss, das muss entsprechend in der Organisation priorisiert sein, dass man sich tatsächlich jetzt um diese Themen kümmert. Und es gibt andere Fälle, wo, also das hängt dann eben wieder ein bisschen davon ab, was genau das Problem ist, um das es da geht in der Organisation. Es gibt andere Fälle, wo man viel stärker mit Entscheidern selber arbeitet, ne? Also wo man einfach ja ein Stück weit auch diese Übersetzungsleistung erbringt und sagt, also das ist der Hintergrund, vor dem diese Entscheidung getroffen wurde und jetzt mal in die Organisation reingehört. Also genau, weil die, wie du sagst, das ja häufig gar nicht so leicht ist, herauszubekommen, wie tatsächlich gearbeitet wird oder was eigentlich so die Dinge sind, die im Alltag nerven, sage ich immer. Ja? Also was ist das, was mich nervt? Und das kriegt man so über ein oder zwei Hierarchiestufen hinweg fast nicht beobachtet, ja, weil es einfach zu unterschiedliche Tätigkeiten sind. Und das dann mitzugeben, ja, und zu sagen, also das ist die Wirklichkeit, die wir sehen, wenn wir jetzt ein oder zwei Stufen tiefer schauen. Das kann auch eine wichtige Information und eine wichtige, ja, Perspektivanreicherung für Führungskräfte sein, die wir auch oft erleben in Projekten, genau.
Und wie siehst du, oder wie stark siehst du die Notwendigkeit, dass Entscheider, Führungskräfte auch wirklich in die Führungsrolle gehen und auch Haltung bewahren, ich setze mich gerade hin, Haltung bewahren und sich auch wirklich hinstellen und sagen, Leute, die Entscheidung, die wurde getroffen, da müssen wir jetzt durch, jetzt kurz gefasst.
Ja.
Es gibt ja die Charaktere, die dann eben nicht so sich hinstellen und sagen, ja, das war meine Entscheidung, sondern ja, das haben wir jetzt von der Digitalisierung, ja, super. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir das schon mal vorkommen ist. Muss da nicht beantworten, ob es vorkommen ist. Die Frage ist nur, welche Auswirkungen hätte denn das jetzt aus soziologischer Sicht oder aus organisatorischer Sicht, wenn die Führungsebene nur halb oder so wankelmütig hinter dem Thema steht?
Ja, also genau, hier ist eine wichtige Unterscheidung, ob es um einzelne Führungskräfte geht, die sozusagen ihren Bereich im Blick haben oder die Führungsebene. Ne? Also wenn man die Führungskraft, also einzelne Führungskräfte oder einen einzelnen CEO sich vorstellt, der im Prinzip alles gestalten könnte oder die, dann würde ich natürlich sagen, ja, also durchhalten und dahinter stehen, wo man denkt, dass das das Beste ist, aber Dinge auch ändern, wenn man zu der Einsicht kommt, dass das vielleicht wirklich ein Fehler war. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die nicht leicht ist. Also so Fehler einzuräumen und dann so öffentlich, wie man das machen müsste, oder es wäre dann sehr sichtbar, wenn man solche Digitaltools abschaffen oder austauschen würde. Also da bräuchte es dann schon gute Gründe, die sich aber auch erarbeiten lassen. Und wenn man Führungsebene sagt, dann hat man ja gleich so eine Mehrzahl von Personen, die vielleicht auch nicht einer Meinung sind. Ne? Und das sind dann Projekte, wo wir auch Verständigung also auf dieser Ebene moderieren. Ja? Also wo es dann vielleicht erstmal darum geht, ein geteiltes Bild auf das Problem zu entwickeln. Ja? Also dass sozusagen man sich erstmal auf dieser Führungsebene einigt, aber eben nicht nur einigt, sondern auch im
Verständnis
Gespräch,
erzeugt.
Genau, ein Verständnis erzeugt von dem, was eigentlich in der Organisation los ist. Ne? Und dann kann es immer noch unterschiedliche Meinungen darüber geben, wie man das jetzt am besten angeht. Aber richtig kompliziert ist es, solange nicht mal alle das gleiche Verständnis davon haben, was eigentlich das Problem ist. Und wenn das hergestellt ist, dann kann man drum ringen, was ist eigentlich der Weg, wie man dieses Problem jetzt adressiert und was möchte man aushalten und welchen Weg ist man bereit, auf Kosten von wem zu gehen und so weiter, all diese Folgefragen.
Welche komplexe Sache.
Ja.
Ich stelle mir dir jetzt ganz, ganz klischeehaft vor, wie du da stehst und so wie so ein Detektiv mit Fotos an der Wand und Fäden dazwischen spinnst, wer denn da auf wen welchen Einfluss ausübt. Mit wem du als nächstes was besprechen willst. Also spannende Sache, was du da machst.
Also an der Wand stimmt schon, aber wir arbeiten immer mit Karten, die wir beschreiben. Also wir diskutieren immer schriftlich. Mhm. Genau, und insofern arbeiten wir mit beschriebenen Karten und Stecknadeln, anstatt mit Fotos und Bindfäden. Aber im Prinzip hat es schon auch was Detektivhaftes, genau.
Weil du sagst Karten und Pinnadeln, kommt gerade eine Frage ins Sinn. Ich stehe jetzt habe ich wieder vor dem Thema. Soll man solche Dinge, also so Prozesserhebung oder wie du jetzt sagst, ich sag's mal systemisch so laienhaft, Erhebungen, soll man die tatsächlich nur mit so haptischen Medien machen, also so Karten, Pinnadel und Krokwand, oder macht das keinen Unterschied, wenn das jetzt, keine Ahnung, Mindmeister oder was da alles so gibt, dass irgend so ein digitales Tool ist?
Genau, also wir arbeiten auch mit digitalen Tools. Gerade diese Interviews, von denen ich sprach, die Einzelgespräche, die machen wir oft auch, ja, so wie wir jetzt über Teams oder Zoom oder irgendetwas. Und dann schreiben wir das digital mit auf den Karten. Ein bisschen anders ist es bei Workshops. Also auch die machen wir digital. Die gewinnen aber, wenn sie vor Ort stattfinden und haptisch, dann können die Workshop-Teilnehmenden viel besser selber auf diesen Karten schreiben. Man bewegt sich im Raum. Man kann mehrere Tafeln gleichzeitig sehen, anstatt dann ja letztlich doch immer nur eine, wenn man digital arbeitet. Genau, also insofern haben wir schon eine Präferenz dafür, Workshops in analogen Settings zu machen mit Packpapier auf Tafeln und Karten, die wir dran pinnen. Und das, was davor und danach passiert, also die Auswertung und die Interviews, beziehungsweise die Interviews und die Auswertungen aus den Interviews, das machen wir auch ganz viel digital. Ja.
Spannend, super. Ja, also bei uns hängen, sieht man jetzt da nicht auch noch das eine oder andere analoge Backpapier an der Wand. Um mal schnell irgendwas aufzureißen und das schnell irgendwann aufzureißen, das kann dann oft auch mal länger sein.
Ja,
ja, interessant. Also Hybrid auch da, finde ich wirklich spannend, so wie unser beider Gewerk Hybrid ist, nicht? Zwischen Mensch und Technik.
Genau.
Auch in der täglichen Arbeit so zu arbeiten. Ja, cool. Sven, was haben wir denn jetzt noch nicht angerissen, wo du sagst, das muss jetzt noch unbedingt raus, damit du guten Gewissens sagen kannst, das war jetzt ein gutes Interview?
Also aus meiner Sicht haben wir die Themen angesprochen, die ich wichtig finde im Zusammenhang mit Digitalisierung und Organisation.
Super.
Insofern habe ich schon einen recht hohen Zufriedenheitsgrad erreicht, was mich betrifft.
Herrlich, ja, das ist einmal eine Feedbackrunde. Dann, lieber geneigte Zuhörende und Zuhörender, du findest den Sven-Kette entweder auf der Webseite von metaplan.com, wir packen das natürlich wie immer in die Shownotes, wenn du nur hörend unterwegs bist, metaplan.com in Hamburg. Metaplan ist ja sehr international unterwegs. Ich denke, ich spreche in eurem Interesse, wenn ich sage, einfach mal fragen, anfragen und dann sieht man schon, ob es jetzt anpasst. Dort auf dieser Seite siehst du auch mehr über das Spektrum, das Metaplan bedienen kann. Und ansonsten einfach Sven Kette und Metaplan in eine Suchmaschine deines Vertrauens eingeben und dann wirst du auch viele Möglichkeiten finden, mit Sven in Kontakt zu treten. Und natürlich werden wir uns noch ein paar Verlinkungen machen, zu empfehlen, meinerseits auch immer im brand1.de auch online zu sehen, aus dem Jahr 2023. Der Titel war Zwei Welten. Da findest du ein Interview mit Sven Kette und seiner Kollegin Julia Borggräfe. Julia Borggräfe, genau. Ein sehr interessantes Interview, wie ich finde.
Prima, vielen Dank.
So, vielen Dank. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit, für deine Einblicke, die mir auch sehr viel sehr viel klar gemacht haben. Ja. Und vor allem auch aus Digitalisierungssicht vielen Dank für deine Arbeit, die, wie ich finde, extrem wertvoll und wichtig ist für unseren ganzen Wirtschaftsraum, damit wir vorankommen mit der Digitalisierung.
Immer, tausend Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.